D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Bei den Bundestagswahlen ist für uns alles klar. Mit der Stimmabgabe entscheiden wir uns für Personen und Parteien, die in der nächsten Legislaturperiode für unser Wohl und Wehe zu sorgen haben. Das ist, verkürzt gesagt, Demokratie in Deutschland. Die politische Übertragung unserer Meinung, die des sogenannten Souveräns, auf Abgeordnete. Das sind dann die Mandatsträger, die Abgeordneten im Parlament, die über Gesetze entscheiden und diese natürlich vorher beraten. Viel, viel komplizierter, sogar für Fachleute undurchschaubar, sind hingegen andere, ganz bestimmte Traditionen in 63 Ländern auf diesem Globus. Dort gibt es nicht nur die Politiker, sondern zusätzlich auch noch die traditionale Governance. Schon mal gehört? Ich erkläre es ganz kurz. Traditionale Governance findet parallel zu den offiziellen Rechtssystemen in diesen Ländern statt. Nehmen wir einmal das Königreich Buganda, das ist ein Teil von Uganda. Dort, aber nicht nur dort, existieren Bevölkerungsgruppen, die für sich selbst in verschiedenen Formen Recht sprechen, zusätzlich zu den staatlichen Institutionen und Regierungen. Nicht selten verzahnen sich dabei die Aufgaben dieser Governance mit denen des jeweiligen modernen Staates. Experten sprechen hier von Dualismus. Alles sicher noch ein bisschen kompliziert und genau deshalb bekommt die Professorin Katharina Holzinger von der Universität Konstanz viel Geld dafür, um das genauer zu erforschen. Insgesamt 1,5 Millionen Euro erhält sie, um 5 Jahre lang eine Bestandsaufnahme zu machen, wo überall traditionale Governance neben staatlichen Organisationen betrieben wird und wie diese genau aussieht. Katharina Holzinger stellt euch ihr schwieriges Projekt, das noch in den Kinderschuhen steckt, jetzt gleich im Hörsaal vor. Sie ist Prorektorin für Gleichstellung und Internationales in Konstanz und hat eine Professur für internationale Politik und Konfliktforschung inne. Zu den Schwerpunkten ihrer Forschung gehören unter anderem Bürgerkriege, Konfliktlösungen und internationale Umweltpolitik. Ihr Vortrag steht unter dem Titel »Traditionale Governance und moderne Staatlichkeit – die Auswirkung ihrer Integration auf Demokratie und inneren Frieden«. Die Veranstaltungsreihe, innerhalb derer sie am 12. Juni 2013 geredet hat, stellt an der Uni Konstanz Forschungen aus dem Themenbereich des Exzellenzclusters Kulturelle Grundlagen von Integration vor.
Der Vortrag hat folgende Struktur. Ich beginne zunächst mal mit 2 Beispielen, die deutlich machen sollen, worum geht es eigentlich bei traditionaler Governance. Sage etwas insgesamt zur Relevanz dieser Problematik, aber auch zur Varianz. Also das soll heißen, in welchen Unterschieden finden wir das eigentlich weltweit oder in Subsahara-Afrika vor? Und welche übergeordneten Forschungsfragen stellen sich für mich als Politikwissenschaftlerin an der Stelle? Ganz kurz werde ich etwas zum Forschungsstand sagen. Dann werde ich die beiden Projekte ausführlicher vorstellen. Das Projekt, das von der Deutschen Stiftung Friedensforschung gefördert wird, ist schon etwas weiter gediehen und da kann ich ein bisschen aus der Feldforschung berichten. Während hier bei dem COSELEC-Projekt werde ich eher dann wieder zum Forschungsdesign etwas sagen und dann schließlich auf diese konzeptionellen Schwierigkeiten, mit denen wir im Moment kämpfen, verweisen. Das hier ist ein Foto von einem Gacaca-Court. Also das ist ein traditionales Konfliktlösungsverfahren, die Gacaca-Gerichte. Und zwar die Gacaca-Gerichte in Ruanda sind bekannt geworden als Gerichte, die eigentlich nach dem Genozid in Ruanda, allerdings schon etliche Jahre danach, nämlich zu Beginn der 2000er Jahre, eingesetzt wurden, um an der Aufarbeitung des Genozids mitzuarbeiten. Die Gacaca-Gerichte haben eigentlich staatliche Gerichtsbarkeit für die eher nicht ganz so hoch angesiedelten Kriegsverbrechen ersetzt, und zwar aus Mangel an Kapazität, weil es gab einfach nicht ausreichend Richter mehr in Ruanda oder gerichtliche Kapazität, um mit der Aufarbeitung dieses massiven Genozids umzugehen. Das war der Hintergrund, und man hat dann eigentlich große Hoffnungen in diesem Prozess gesetzt. Also zumindest findet sich das in der internationalen Literatur, die man am Anfang so findet, in den erst frühen 2000er Jahren. Große Hoffnung, dass der Rückgriff auf diese traditionalen Formen an dieser Stelle eben zur Aufarbeitung beitragen kann. Das wird heute kritischer gesehen, und zwar wird es einfach deshalb kritischer gesehen, weil Ruanda sich in einer Weise entwickelt hat, das ist ein demokratischer Staat, es ist ein Staat, der auch voll funktionsfähig ist zurzeit, auch ökonomisch ganz gut funktioniert, aber wir haben doch so den Eindruck, es ist hier sozusagen eine ganz klare Richtung, welche Ethnie jetzt wieder bestimmend ist. Ja, also man könnte sagen, auch die Gacaca-Gerichte haben, wie viele von diesen Wiederaufarbeitungsformen, also Tribunale, Wahrheitskommissionen, aber eben auch andere Formen, immer ein bisschen den Geschmack von Siegerjustiz. Deswegen wird es auch immer wieder kritischer gesehen jetzt. Es gab großes politisches und akademisches Interesse und viele Literatur dazu. Inzwischen ist das als sogenannter Transitional Justice Prozess, also Prozess der Übergangsgerechtigkeit, formal beendet worden. Die Gacaca-Gerichte gab es aber auch früher schon, also das ist wirklich traditionale Form. Das ist eine Form, die gab es bei den Hutu und die gab es bei den Tutsi und die gab es in Ruanda und in Burundi. Die Gacaca-Gerichte sind in dieser Form der Übergangsgerechtigkeit sind sie modernisiert worden. Die Regeln für die Gacaca-Gerichte sind etwas anders, als sie traditionellerweise waren. Und zwar einfach so verändert worden, dass es keine Verstöße gegen internationales Recht impliziert. Das bezieht sich, wie oft bei diesen traditionellen Sachen, sehr stark auf erstens Rechte von Frauen. In den traditionellen Formen haben Frauen in der Regel keinerlei Rechte und spielen überhaupt keine Rolle. Das konnte sozusagen Paul Kagame der internationalen Gemeinschaft so nicht verkaufen. Also das konnte man in der Form nicht belassen. Das andere sind Strafen. In den traditionellen Gerichten gibt es oft drakonische Strafen oder Strafen, die wir nicht als menschenrechtsvereinbar betrachten würden. In diesem Sinne sind eben diese Gacaca-Gerichte in der Transitional Justice Form modernisiert worden. Und rechtlich formalisiert, also es gab Gesetze dazu. Üblicherweise sind traditionale Konfliktlösungsmechanismen allerdings nicht in irgendeiner Weise schriftlich oder formell niedergelegt. Das ist eben Gewohnheitsrecht. Das ist der Fall Gacaca. Ein zweiter Fall, der relativ bekannt ist von traditionalen Formen der Governance, das ist das Königreich Buganda in Uganda. Das ist auch ein Fall, der einigermaßen breit erforscht ist, wozu es auch viel akademische Literatur gibt. Viel Literatur würde dann halt heißen, es gibt eine Handvoll Artikel oder so. Also wahnsinnig viel ist es auch nicht, aber man findet dazu eben wissenschaftliche Artikel. Die Baganda, das ist die Ethnie, machen 17-18% der Bevölkerung in Uganda aus und die sind damit die größte Gruppe. Sie leben im wirtschaftlich reichsten Gebiet im Süden um Kampala herum. Das Königreich Buganda hat eine alte Tradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Also das ist wirklich ein altes Königtum. Buganda wurde von den Briten dann in der britischen Kolonialzeit sehr stark in einer hervorgehobenen Weise eigentlich in das Kolonialsystem aufgenommen. Die Briten sind ja von Kenia reingekommen und sind dann in das Gebiet des heutigen Uganda sozusagen eingewandert und da sind ihnen eben zunächst mal die Baganda begegnet. Die hatten dieses Königtum, das gab in gewisser Weise ein Match. Wir reden über das 19. Jahrhundert, wir haben im 19. Jahrhundert natürlich auch das britische politische System ist eine beschränkte Monarchie. Und das war so vom Staatssystem her zu damaliger Zeit auch durchaus vergleichbar. Und in diesem Sinne haben die Briten dann gesagt, das ist unser Modell, die Baganda, die haben hier diesen traditionellen König und in diesem Sinne haben die dann die anderen Stämme auch konzeptionalisiert und haben versucht dann bei den anderen Ethnien in diesem Gebiet dann ähnliche Strukturen zu erzeugen, haben aber vorwiegend mit dem Baganda gearbeitet. Und das ist für Buganda eigentlich immer noch auch mit eine Art von Rechtfertigung, dass sie selbst eine Sonderrolle hier sehen. Jetzt in Uganda nach der Unabhängigkeit wurden die traditionellen Königreiche zunächst einmal per Verfassung abgeschafft. Nicht nur die Königreiche, es gibt auch Ethnien, die sich nicht als Königreiche organisieren, sondern in einer anderen Form von traditioneller Governance. All das ist eigentlich abgeschafft worden, ist dann aber in einer neuen Verfassung 1991 wieder zugelassen worden und spezialgesetzlich geregelt. Dabei werden diese Institutionen aber auf kulturelle Funktionen reduziert. Sie werden in der Verfassung als Cultural Institutions bezeichnet. Und es wird explizit gesagt, politische Funktionen haben diese Einrichtungen nicht und Personen, die Ämter in diesen traditionellen Systemen haben, Rollen in diesen traditionellen Systemen haben, dürfen eigentlich auch nicht gleichzeitig große politische Ämter wahrnehmen. Uganda gibt es aber und es gibt es als Königtum. Der König heißt dort Kabaka. Der Kabaka ist jetzt Kabaka Muteba II. Von Uganda. Der kehrte dann eben in den 90er Jahren aus England zurück. Zwischen den 60er und den 90er Jahren waren die eben emigriert und hielten sich in England auf. Und Muteba II. Kehrte dann zurück und baut seither eben sein Königreich sehr gezielt mit politischen Absichten wieder auf. Im Moment ist die Zielsetzung, einen besonderen föderalen Status in Uganda zu bekommen. Die Drohung ist immer wieder auch die Abspaltung. Also wir könnten uns ja selbstständig machen. Und die Drohung ist natürlich effektiv, weil es ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, nahezu 20%, und es ist eben die wirtschaftlich reichste Region. Also das sorgt durchaus für Spannungen. Es kommt tatsächlich zu Konflikten mit dem Staat Uganda und dem Präsidenten Yoweri Museveni. Ein Konflikt, der sozusagen dauernd brodelt, ist ein Konflikt, da geht es um 9000 Quadratmeilen Land, wo beide beanspruchen, das ist eigentlich traditionellerweise unser Land. Das ist etwas, was dauernd brodelt. Dann 2009 gab es ein Event, dieses Königreich Buganda in Uganda hat dann verschiedene Unterstämme auch noch und Unterhäuptlinge, wenn ich mal so sagen darf. Und dann hat eine Gruppe im Osten, da hat dieser Chief gesagt, also ich spalte mich jetzt von Buganda ab und ich will nicht mehr Teil Bugandas sein. Das wollte natürlich der Kabaka nicht dulden und hat seinen Premierminister dahin geschickt, um dort wieder für Ordnung zu sorgen. Das konnte dann wiederum der Präsident Museveni nicht dulden. Und er hat dann Militär geschickt und hat dem Premierminister von Buganda untersagt, in diesen Raum überhaupt einzureisen. Und das gab dann ziemlich viele Konflikte und es gab dann Ausschreitungen in Kampala zu diesem Thema. Es gab Demonstrationen und es gab über 20 Tote. Das war im Jahr 2009. Im Jahr 2010 brannte ein Kulturdenkmal, das zum Königreich Buganda gehört, nieder. Die sogenannten Kasubi-Tombs, das sind alte, uralte Gräber, das ist ein Weltkulturerbe gewesen. Und das brannte nieder in 2010 und die Baganda haben dann vermutet, dass das vom Präsidenten Museveni angestiftet wurde. Die haben eine Untersuchungskommission eingesetzt und dann auch eine schuldige Einzelperson präsentiert, das ist aber nie geglaubt worden und dann sind dann eben Verschwörungstheorien auf beiden Seiten. Das soll aber nur deutlich machen, es gibt einfach faktisch wirklich Konflikte zwischen dem Staat und einer solchen alten traditionellen Form. Das Königreich Buganda baut sich nach dem Modell eines Staates auf, ja, und zwar nach dem Modell einer beschränkten Monarchie. Neben dem König gibt es ungefähr 40 Minister, also es ist ziemlich ausufernd, die können Sie alle auf einer Webseite sehen. Und es gibt ein Parlament. Das Parlament verabschiedet nicht Gesetze, die Gesetze werden vom König verabschiedet. Aber sie werden durchaus vorher diskutiert, also der König wird beraten und er diskutiert so lange, bis Konsensus ist und dann verabschiedet er die Gesetze. Also so ungefähr funktioniert dieses Modell. Es gibt einen dezentralen Verwaltungsaufbau, also darunter gibt es in der Region, im Distrikt bis runter auf die Ebene der Kommune, gibt es jeweils Chiefs und Verwaltungsbeamte, die in diesem traditionellen Sinne zuständig sind für, ja, für was eigentlich? Sie dürfen ja nur was Kulturelles machen. Aber es gibt diese Personen und sie tun etwas. Das läuft parallel zur staatlichen Verwaltungsstruktur. Also man hat eine staatliche Verwaltungsstruktur, wo man auch über mehrere Level, also von der Kommune über den Distrikt, 5 Level haben sie in Uganda. Und ganz parallel hat der Kabaka seine Struktur. Und manchmal überschneiden sich die Ämter personell ganz unten, auf der lokalen Ebene ist es aber nicht häufig. Also in der Regel sind das auch unterschiedliche Personen, die diese Ämter dann besetzen. Das ist das Parlament von Buganda, wie gesagt wird, auch das älteste Parlament in Afrika. Und da sehen Sie hier rechts das Wappen von Uganda und hier sehen Sie den Präsidenten Museveni und hier ist eben der Kabaka. Und wenn Sie genau hinschauen und wenn wir nicht davon ausgehen, dass Afrikaner alle Bilder wild durch die Gegend hängen, ja, dann kann man immerhin erkennen, er hängt in der Mitte und er hängt ganz oben. Also da steckt schon eine gewisse Symbolik drin in diesen Bildern. Nochmal was zur Symbolik. Afrikanische Städte, da funktioniert der Verkehr ja sehr oft über Kreisel. Das ist auch ein Kreisel. Und hier, das hier hoch, ist die Straße zum Königspalast vom Kabaka. Und wenn Sie diesen Kreisel anschauen, dann sehen Sie, dass man da potenziell auch durchfahren kann. Also man sieht hier die Steine, es ist nicht rundum zugebaut, es gibt hier ein Tor. Und wer kann da durchfahren? Einer, nämlich der Kabaka, der darf durchfahren und der fährt auch durch. Weil dem Kabaka kann man nicht zumuten, dass er hier an seiner Straße runterkommt und dann um den Kreisel fährt. Also das ist auch Symbolik natürlich. Also wir haben tendenziell eine autokratische Struktur. Die ist nicht diktatorisch, aber sie ist autokratisch. Das Parlament entscheidet nicht, aber das Parlament berät. Die Minister sind mehr oder weniger Schattenminister, weil sie ja offiziell keine politischen Funktionen übernehmen dürfen. Also die meisten Portfolios haben nicht wirklich Kompetenzen. In der Praxis spielt der Kabaka eine große Rolle bei der Landvergabe. Er verfügt über viel Land und er liest das, also er verpachtet das. In Uganda ist es einfach so, es gibt halt kein Katasteramt. Ungefähr 15% der Fläche von Uganda sind überhaupt nur sozusagen verwaltungsmäßig ganz klar Eigentümern als Privateigentum zugeordnet. In den anderen Bereichen ist es unklar einfach. Also, und natürlich die traditionalen Gemeinschaften und die Stämme sagen, das ist unser Land, aber man weiß nicht so genau, wo die Grenzen verlaufen. Und in dem ganzen Bereich von Buganda ist es eben der Kabaka, der letztendlich das Land in irgendeiner Weise zuteilt und vergibt. Und das ist natürlich eine eminent wichtige Funktion. So, das ist Buganda, aber es gibt in Uganda natürlich andere Stämme und die haben sich zum Teil auch als Königreiche organisiert. Es gibt 6 oder man kann auch sagen 7 Königreiche, aber es gibt dann weitere Stämme, die sich nicht als Königreiche organisieren. Das waren jetzt meine Beispiele. Gacaca kurz, Konfliktbewältigungspotenzial, das war das, was man als Hoffnung damit verbunden hat. Buganda zeigt, dass diese traditionellen Strukturen auch Konfliktpotenzial in sich bergen. Buganda zeigt auch, dass das nicht unbedingt demokratisch sein muss, aber es gibt viele Behauptungen wiederum in der Literatur, wo die Kollegen auch davon ausgehen, dass diese traditionellen Formen oftmals sehr basisdemokratische Organisationsformen sind, was auch stimmt, zum Teil eben. Und da eben Hoffnung rein setzen, wenn man das Traditionale stärker mit der offiziellen Politik verbindet, dass das demokratieverträglich würde. Das ist so der Rahmen, das ist auch das, was ich in der Literatur gefunden habe und warum mich das Ganze interessiert. Ich habe jetzt über Afrika gesprochen. Man findet das Ganze natürlich weltweit. Man findet weltweit solche Situationen, die ich jetzt mit dem Begriff Dualismus belegen möchte. Man hat einen Staat mit seiner Organisationsform rechtlich organisiert, ein Verwaltungssystem und so weiter. Und dann hat man andere Communities, die ein anderes politisches System haben innerhalb dieses Staats und die das entweder haben dürfen, auch im Rahmen von Autonomierechten, oder die das eben nicht haben dürfen. Es gibt viele Staaten, in denen diese dann meistens indigenen Gemeinschaften sehr klein sind und keine große Rolle mehr spielen. Also man kann an die USA denken und die Indianerreservate, Gleiches in Kanada, Ähnliches in Australien und Neuseeland. Man hat nicht mehr so eine große Rolle für diese Gemeinschaften, weil sie auch klein sind. Wenn Sie nach Lateinamerika schauen, sieht es schon anders aus. Wenn man nach Südasien, Südostasien schaut, sieht es auch anders aus. Wenn man nach Afrika schaut, ist es eigentlich so, dass diese traditionellen Systeme fast flächendeckend noch da sind und immer in Parallelität zum Staat. Also diese Art von Dualismus ist das, was uns jetzt als Politikwissenschaftler eigentlich interessiert. Wir haben eine große Varianz, ja, im Sinne von manchmal ist es sehr unbedeutend, manchmal ist es sehr bedeutend, ja, und es hat auch eine sehr unterschiedliche politische Relevanz, also auch allein schon in Afrika. Wenn man nach Afrika guckt, da gibt es die These von der Traditional Resurgence. Resurgence heißt einfach das Wiedererstarken dieser traditionellen Governance-Formen. Es gibt ein Umfrageinstrument in Afrika, das sogenannte Afrobarometer. Das zeigt, dass es zumindest eine erhöhte Bedeutung für die Traditional Leaders gibt. Also es gibt 4 Wellen inzwischen vom Afrobarometer und das zeigt einfach, dass die Zustimmung zur politischen Rolle solcher Leaders wächst im letzten Jahrzehnt. Außerdem kann man sehen, dass seit den 1990er Jahren ungefähr 20 subsaharische Staaten die Verfassungen geändert im Hinblick auf den Status der traditionellen Gemeinschaften. Meistens haben sie ihn verbessert. Wir haben weiterhin Varianz bei den traditionalen Systemen. Es gibt so etwas wie eine einfache Typologie der traditionalen Systeme, wo man jetzt entscheiden kann, die Königtümer oder die Chieftaincy-Systeme. Die gibt es in der beschränkten oder unbeschränkten absoluten Form. Und dann die sogenannten Konsensus-Systeme, Age-Set-Systeme, Village-Kinship-Systeme. Das sind eher die basisdemokratischen, also die, wo Älteste im Dorf dann die Entscheidungen treffen, die nicht über mehrere Level in großen Regionen dann integriert sind und zu einem Paramount Chief oder zu einem König führen. Age-Set-Systeme sind spezielle Systeme, da will ich jetzt eigentlich keine Zeit drauf verwenden. Das ist einfach so, dass die Übernahme von Funktionen und eben auch politischen Funktionen in der Gemeinschaft gekoppelt ist an bestimmte Altersgruppen. Das sind relativ komplexe Systeme, die man hauptsächlich bei nomadischen Völkern findet. Dann Varianz bei der staatlichen Integration, das ist das, was uns dann hauptsächlich interessiert. Ja, wir finden alles von Nichtbeachtung dieser Situation, die explizite Nichtanerkennung, die Repression der traditionellen Strukturen, Assimilationsversuche, die Anerkennung auf verschiedenen Niveaus, einfach Anerkennung als Minderheitenrechte, aber auch sehr viel weitergehende Anerkennung von Autonomien. Es gibt sowas wie geregelte Koexistenz und Kooperation, etwa wenn die traditionellen Gemeinschaften ihre eigene Polizei bereitstellen und das in Kooperation mit der staatlichen Polizei tun. Das wäre so ein Beispiel dafür. Manche Verfassungen haben auch explizite Vorrangregeln, sind scheinbar nicht so viele, die das haben. Also es gibt dann wirklich bis hin zu wirklich Versuchen der formalen Integration der Systeme in Staaten wie Ghana, wie Südafrika, wie Namibia, wo es dann ein House of Chiefs gibt, das in der Verfassung als beratendes Gremium dann einfach auch verankert ist.
Um traditionelle Governance und moderne Staatlichkeit kümmert sich die Professorin Katharina Holzinger. Sie erforscht an der Universität Konstanz die Zusammenhänge staatlicher Rechtsprechung mit den Einrichtungen ethnischer Gruppen im selben Land. Gleich schon geht's weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Das führt mich zu den Fragen, die wir haben. Welche Formen der traditionellen Governance gibt es? Welche Bedeutung haben sie? Wie sind sie formal, ja, formell, informell integriert? Und dann, welche Effekte hat das Zusammenspiel von diesen Institutionen mit dem Staat auf die Konfliktneigung und auf die Demokratiefähigkeit? Im Hintergrund interessiert mich auch das Thema Entwicklung, aber das steht in den Projekten nicht im Vordergrund. Und dann wäre eine dritte wichtige Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese verschiedenen Formen der Interaktion der Institutionen entstanden sind? Auch das ist bei den jetzigen Projekten nicht im Vordergrund, ist aber eine mögliche wichtige Forschungsfrage. Jetzt zum Forschungsstand. Ganz kurz, sehr, sehr vieles, worauf wir dann jetzt aufbauen können, stammt aus der Anthropologie und aus der Ethnologie. Nämlich die Beschreibung dieser traditionalen Formen, wie haben die eigentlich politisch funktioniert, diese Stämme, wie haben die ihre kollektiven Entscheidungen getroffen. Und da gibt es eben sehr, sehr viel aus der Anthropologie und aus der Ethnologie. Das ist aber stärker gemacht worden noch in den 1950er und 60er Jahren. Wir können da zum Teil drauf zurückgreifen, aber das ist in vielen Fällen einfach auch nicht mehr aktuell, weil sich natürlich sehr, sehr vieles geändert hat, jetzt auch in der Phase, also insbesondere in Afrika, dann nach der Kolonialzeit hat sich natürlich sehr viel geändert und wir haben nicht so viele ganz aktuelle Beschreibungen. Dann gibt es die rechtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema unter dem Stichwort Legal Pluralism oder Legal Dualism. Das ist ein Gebiet, wo sich generell Rechtswissenschaftler mit dem Nebeneinander von verschiedenen Rechten auf dem gleichen Raum beschäftigen. Es ist sehr allgemein. Ein Untergebiet davon ist dann diese Beschäftigung auch mit den traditionalen Rechten. Aber in dieser allgemeinen Form tritt Legal Pluralismus auch an anderen Stellen auf, also wenn man etwa das internationale Recht anguckt und nationale Rechte. Womit sich die Rechtswissenschaftler dann gern beschäftigen, ist das Thema der Regelkonflikte oder Normkonflikte, die in den jeweiligen dann im gleichen Raum geltenden Normen auftreten und in unserem Zusammenhang wichtig, das hatte ich auch schon gesagt, Frauenrechte und Strafen, das ist ein bedeutender Bereich. Das ist nicht der einzige, aber es ist ein bedeutender Bereich, wo man es immer mit Normkonflikten zu tun hat. Das spielt natürlich für uns auch eine Rolle. Da gibt es eine Datenbank, die haben kanadische Rechtswissenschaftler zusammengestellt, der man schon entnehmen kann, wo man diese Dualismen im Hinblick auf traditionale Rechte findet. In der Politikwissenschaft gibt es hauptsächlich Fallstudien, länder- oder ethnienbasierte Fallstudien zu den einzelnen Ethnien, auch zu einzelnen Konflikten, zum Beispiel eben zu Buganda. Ja. Es gibt diese Typologien, die ich schon erwähnt hatte, auch Typologien, wie ist die Interaktion mit dem Staat, gibt es da Assimilation oder. Ja. Die sind alle nicht sehr ausgereift bisher, ja, aber es gibt Ansätze. Es gibt wenig Theorie bisher, also es gibt jetzt zum Beispiel von Pierre Engelbert, gibt es Erklärungsversuche dieser Resurgence in den letzten 20 Jahren, aber eine theoriegeleitete Erklärung. Aber es gibt ansonsten nicht sehr viel theoretische Ansätze zu dem Thema. Und es gibt auch nicht sehr viel systematische empirische Ansätze im Sinne von, dass man in einer größeren Breite etwas untersucht. Es gibt zum Beispiel als quantitative Untersuchungen von Caroline Logan eine Erklärung der zunehmenden Relevanz dieser Systeme in der Öffentlichkeit und das basiert dann wieder auf den Afrobarometer-Daten, die ich vorhin erwähnt hatte. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, jetzt in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass sich gegenüberstehen zwei normative Perspektiven. Die eine ist eher optimistisch und sieht eben in den traditionalen Formen Möglichkeiten, mit den Problemen Afrikas insbesondere besser zurechtzukommen. Und dann gibt es eine eher pessimistische Perspektive, die dieses Zusammenspiel von Staat und traditionalen Formen dann eher als ein konflikttreibendes Faktum ansieht oder auch stärker diese Normkonflikte betont, die es ja zweifellos gibt. Was wir sehen ist, es gibt einen Mangel an vergleichender Perspektive, also meistens ist es so fallbasiert, einzelfallbasiert und es gibt einen Mangel an einer Politics-Perspektive. Politics heißt eben die politische Funktion von dem Ganzen und die aktuelle politische Funktion und auch die politische Funktionalisierbarkeit von solchen traditionalen Institutionen. Das ist bisher kaum untersucht. So, dann komme ich jetzt zu dem Forschungsdesign des DSF-Projekts. Was uns interessiert, ist der Beitrag zu innerem Frieden oder innerem Konflikt. Und wir haben die Konzentration auf das subsaharische Afrika. Das sind hier die Facts, zwei Mitarbeiter, Daniela Kromrei, im Moment auch noch Marius Bayer und Florian Kern. Und Sie sehen hier, dass es dann von Herrn Kern und Frau Kromrei dann auch eine Dissertation noch dazu geben wird mit Themen, die verwandt sind, die aber nicht identisch sind mit dem Projekt. Ja, Herr Kern wird sich beschäftigen mit staatlichen Leistungen und wie die Zusammenarbeit der Traditionalen mit dem Staat ist bei der Leistungserstellung. Und Frau Kromrei wird sich mit der Demokratie beschäftigen, also wie sozusagen Demokratie und Demokratisierung verbunden ist mit der Existenz und Bedeutung von traditionalen Institutionen. Das sind unsere Fragen. Was interessiert uns? Die formale Integration. Ja, führt das eher zu Friedlichkeit oder eher zu Konflikt? Dann interessiert uns die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der politischen Institutionen. Also man kann sich ja vorstellen, man hat im subsaharischen Afrika Staaten, die eher demokratisch organisiert sind und solche, die eher autokratisch organisiert sind. Und man hat das aber auch bei den traditionalen Gemeinschaften. Und das kann sozusagen in einem Staat sich ähneln, aber das kann auch unterschiedlich sein. Und eine der Fragen ist dann, spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle, diese Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der politischen Institutionen? Und dann die Bedeutung überhaupt, also Bedeutung im Sinne der quantitativen Bedeutung. Welcher Anteil der Bevölkerung lebt eigentlich noch in solchen Systemen und lebt aktiv in solchen Systemen? Und welche Einschätzungen haben Sie eigentlich dazu? Außerdem informale Interaktionen versuchen wir in dem Projekt auch zu erfassen. Insgesamt ist das Projekt eher eine große Exploration. Also wir gehen da in ein Feld rein, bei dem man einfach noch nicht sehr, sehr viel weiß. Und deshalb versuchen wir erstmal on the ground Dinge herauszufinden. Wir schauen uns 4 Länder an und 8 Ethnien und machen pro Land ungefähr 30 strukturierte Leitfadeninterviews mit verschiedenen Gruppen. Experten, Entscheidungsträger von der staatlichen Seite, Entscheidungsträger von jeder Ethnie und dann einfache Bevölkerungsmitglieder, ich sag mal Taxifahrer, also die wir so treffen. Das machen wir nur mit wenigen. Hauptsächlich sind es Experten zu dem Thema und dann eben die Entscheidungsträger auf beiden Seiten. Wir haben einen Fragebogen, der aber nur ein Leitfadenfragebogen ist. Also das ist keiner, wo man das genau abhaken kann, sondern das gibt uns einfach eine Struktur, um diese einzelnen Interviews zu führen. Und es wird dann alles abgefragt, was das Projekt, aber auch für die Dissertationen wichtig ist. Insgesamt werden wir aber dann eine qualitative Auswertung vornehmen. Das geht auch nicht anders bei den Fallzahlen. Jetzt, welche Länder haben wir ausgewählt und wie haben wir es gemacht? Wir haben einerseits etwas gemacht, was man normalerweise gar nicht tun darf, wenn man ein Fallvergleichsdesign in der Politikwissenschaft macht. Wir haben auf der abhängigen Variable ausgewählt. Ja, wir haben uns den Frieden angeguckt, haben uns Länder angeguckt, die eher durch inneren Konflikt gekennzeichnet sind und solche, die es eher nicht sind. Das machen wir einfach deshalb, weil über die unabhängigen Variablen, ja, die informelle Integration und die politische Bedeutung und so weiter, wissen wir einfach nicht genug. Auf der Ebene können wir nicht aussuchen. Das Einzige, worüber wir was wissen, ist, sind die friedlich oder unfriedlich, die Länder? Und was gab es an formeller Integration? Weil das lässt sich schnell in den Verfassungen nachschauen. Deswegen waren das die Auswahlprinzipien. Rausgekommen ist Namibia, Tansania, Uganda und zunächst Nigeria. Nigeria haben wir fallen gelassen, weil es zu konfliktiv ist im Moment, um da die Feldforschung zu machen. Und dann sind wir eben jetzt nach Kenia gegangen. Dann haben wir uns die Stämme ausgesucht, immer 2 in jedem Land. Wir haben uns dafür entschieden, immer eine dominante Ethnie zu nehmen. Also eine, die quantitativ dominant ist, aber auch politisch dominant ist. Das ist in Namibia, wären das die Ovambo, die Kikuyu in Kenia, die Sukuma, die sind nicht politisch dominant, aber sie sind quantitativ dominant in Tansania. Tansania ist ein hochfraktionalisiertes Land mit über 120 Ethnien und da ist eine Gruppe, die 16% hat, einfach die größte. Und in Uganda dann eben die Baganda. Und dann jeweils eine sehr kleine bis sehr kleine Ethnie, die sich auch durch andere Organisationsformen auszeichnet. Also hier haben wir wieder die Organisationsformen aufgeführt, um da einfach eine gewisse Bandbreite abzudecken. Das ist einfach, um die Varianz abzugreifen. Also so ging es los in Uganda, das ist unsere Kooperationsuniversität, die Christian University in Kampala, die uns da ein bisschen unterstützt haben mit Local Assistance und so weiter. Das ist jetzt schon ein Interview, ja, und da sehen Sie unsere beiden Interviewer, also das hier ist Herr Kern und das ist Herr Bayer, und sie haben sich sehr in Schale geworfen für dieses Interview, und zwar weil dieser Herr, das ist der Onkel vom Kabaka. Ja, den Kabaka selbst haben sie natürlich nicht vor die Flinte gekriegt, dazu ist er politisch zu wichtig, das ist aber sein Onkel. Der Onkel hat sich auch in Schale geworfen, also ich vermute da auch eine gewisse Symbolik, dass diese ganzen Löwen und Tiger hier auf dem Hemd auch die königliche Herkunft unterstreichen sollen. Also er kann sich jetzt schlecht ein Löwenfell umhängen, aber so ein Hemd, also ich glaube nicht, dass er es zufällig anhat. Ja. Also den Kabaka-Onkel haben sie untersucht. Das war der Besuch bei den Kasubi-Turms. Da sieht man hinten die Baustelle. Das wird jetzt mit UN-Geldern wird versucht, es wieder aufzubauen. Aber man kennt gar nicht die Technik, mit deren Hilfe diese Gräber eigentlich ursprünglich gebaut wurden. Also es ist ziemlich schwierig, diese Sache zu rekonstruieren. Hier sieht man eben ein Foto, wie es früher aussah. Und hinten sieht man die Baustelle jetzt aktuell. Jetzt bewegen wir uns weg von Buganda. Das waren jetzt Interviews bei der zweiten Gruppe, die wir in Uganda untersuchen, die sogenannte Teso. Das ist in einem Dorf in der Nähe von Soroti, ganz im Osten von Uganda. Und hier sehen Sie die beiden Interviews, diesmal ein bisschen legerer, Interviewer ein bisschen legerer gekleidet. Das ist Jacinta, das ist unser Local Assistant, die die Sprache spricht. Also die Teso sprechen Ateso. Ja, und das muss eben dann übersetzt werden, diese Interviews. Hier vor dem Baum sitzen die beiden Ältesten dieses Dorfes, das sind die Traditional Elders. Der hier ist der offizielle Bürgermeister des Dorfes. Ja. Und leider haben sich die nicht getrennt interviewen lassen, haben gesagt, bei uns läuft alles ganz harmonisch. Also da konnte man jetzt nicht mehr rausbekommen. Das ist Tansania. Das war bei den Sukuma. Die Sukuma haben so ein großes kulturelles Zentrum, wo sie sich quasi diese Identitätspflege und Selbstverständigung machen. Und das ist die Karte des ganzen Gebietes, eben in dem Sukuma leben. Und in diesen Farben, das sind die ganzen Unterstämme, ja, der Sukuma. Die Sukuma sind vor allem deshalb interessant, weil sie wirklich sowas haben wie eine eigene von Tansania, vom Staat Tansania akzeptierte Polizei, die sogenannten Sungusugu-Groups, die wirklich also für die einfache Kriminalität zuständig sind und mit der offiziellen Polizei dann kooperieren. Das war auch bei den Sukuma, das gehört dann dazu, dass man sowas mal mitmacht. Also das ist ein richtiger, echter Python, ja, den man dann zur Begrüßung umgehängt bekommt. Ich war Gott sei Dank nicht dabei. Ja. Und ich erspare Ihnen auch das Bild von dem zweiten Doktoranden, weil da sieht es nämlich etwas anders aus. Er hat da nicht so viel Gelassenheit jetzt wie hier der Herr Bayer. Das ist Interviews bei den Maasai. Die Maasai ist der zweite Stamm, den wir in Tansania untersucht haben. Und da mussten sie wirklich aufs Dorf rausgehen und haben dann eben entsprechend auch wieder mit einem Local Assistant dann die Maasai interviewt. Da ist immerhin auffällig, also das ist wiederum, das ist Kelvin, unser Local Assistant. Also das ist ein Politikwissenschaftler, der als Junior Researcher an der University von Dar es Salaam tätig ist. Das ist eine Dame und sie ist ein Traditional Elder. Also sie hat tatsächlich so eine Rolle. Wir sind uns nicht ganz klar darüber geworden, was ihre Rolle ist. Also es gibt immer verschiedene Rollen bei den Maasai. Es gibt den Chief, das ist der Laikwana, und dann gibt es den Laiboni, das ist eher der Heiler. Und dann gibt es noch so 4 oder 5 andere herausgehobene Funktionen. Und eine davon hat sie inne. Und sie hat eigentlich immer betont, dass es für sie wichtig ist, dass sie dafür sorgt, dass auch die Mädchen eine Ausbildung kriegen. Also sie hat Frauenthemen eigentlich betont. Das ist völlig ungewöhnlich, ja, bei den Maasai, dass Frauen so eine Rolle einnehmen. Also das wurde uns dann auch in Kenia nochmal gesagt, weil in Kenia gibt es ja auch viel Maasai, ja, und die fanden das sehr verwunderlich, dass es in Tansania vorkommt. Das hat aber sicher was mit der Geschichte von Tansania auch zu tun. So, also in Kenia sind Herr Kern und Herr Bayer gerade zugange. Ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass das Thema virulent ist. Sie sehen das Datum 2.6. in Kenia in der Zeitung. Traditional Elders in Joint Quest for Kenya Leadership. The time-honored Kaya, also Kaya ist eine Ethnie, Kaya Elders, Sefiri, Njuri Ncheke, Bosses from Meru, Meru ist auch wiederum ein Stamm, and the royalty of Wanga Kingdom in Mumias are plotting to wrest the future of Kenya from the hands of Kenya's treacherous political class. So steht es, da kommt ein langer Artikel, der dann erklärt, dass die sich jetzt zusammenschließen wollen. Aber sie werden nichts ausrichten können, weil das sind lauter kleine Ethnien, aber solche, die eben noch sehr stark diese traditionelle Organisation haben. Und die Wanga, das ist die Gruppe, die wir auch neben den Kikuyu untersuchen werden. Aber die Ergebnisse sind einfach noch nicht vollständig und ich kann Ihnen keinen Überblick geben. Es formiert sich ein Bild. Da haben wir doch sehr, sehr unterschiedliche Grundstruktur in den vier Ländern. So viel finden wir. Das wäre jetzt das COSELEC-Projekt. Im Moment haben wir zwei Mitarbeiter, als Postdoc Rose van der Haar und als Doktorandin Daniela. Und wir sind sehr viel stärker am Beginn. Wir haben aber wieder eben ähnliche Forschungsfragen. Wir wollen es nur diesmal methodisch anders angehen. Also welche und wie viele Formen gibt es der traditionellen Governance, Umfang, Intensität? Welche Formen der Verankerung im staatlichen Recht? Also da sehen Sie diese formelle Integration wieder. Das zielt darauf, das zu erfassen. Zunächst mal die Was-Fragen und dann kommen die Erklärungsfragen. Und dann haben wir das Thema Demokratie, Konflikt und hier vor allen Dingen das, was wir messen können in der Breite und dann formale und informelle Integration wieder. Also das immer wieder in der Auswirkung auf Konflikt und Demokratie. Wir haben in dem anderen Projekt auch Hypothesen formuliert. Hier tun wir es aber ein bisschen expliziter, weil die Vorgehensweise hier zunächst mal in der ersten Stufe eine quantitative ist. Hier sehen Sie die Fragestellungen in den Hypothesen wieder. Ja. Umfang und Intensität praktizierter traditioneller Governance, also je größer, desto niedriger ist das Demokratieniveau. Das ist jetzt natürlich eine mutige Behauptung. Ja. Also zu sagen, der Zusammenhang zur Demokratie ist negativ. Das ist nicht so, dass ich das jetzt dogmatisch glaube. Ja, sondern das ist eigentlich die Frage. Also der Zusammenhang könnte nachher auch andersrum rauskommen, aber man macht eben die Hypothese so hart, damit man sie dann vernünftig testen kann. Dann hier wiederum, je größer der Umfang und Intensität der traditionellen Governance, desto höher das Konfliktniveau. Die Ideen dahinter sind an der Stelle zunächst mal, wenn Menschen eben jahrhundertelang in bestimmten politischen Formen waren, die nicht demokratisch sind, dann könnte es eine ganze Zeit lang dauern, bis man dieses Demokratische lernt. Das ist ja auch eine alte These in der Demokratieforschung. Also es ist insofern eine Frage kultureller Adaptation. Und wenn das noch sehr bedeutend ist und man hat eher autokratische Systeme, dann ist das kritisch für die Demokratiefähigkeit. Das ist eigentlich das Reasoning dahinter. Und hier beim Konflikt ist die Idee, es könnte sein, dass diese traditionalen Formen, wenn sie noch sehr stark gelebt werden, die Identitäten der einzelnen Ethnien, denn das ist per Ethnie, ja, dass die Identitäten schärfen und dass sie damit auch politisierbar sind und dass sozusagen die ethnischen Grenzen bedeutender werden und damit potenziell auch konfliktträchtiger. Also das ist die Idee, die hinter diesen Hypothesen steht. Und dann das nächste Hypothesenpaar bezieht sich dann wieder auf die formelle Integration. Je höher die formelle Integration, umso eher ist es dann mit der Demokratie kompatibel. So ist die Vorstellung. Und umso geringer ist dann das Konfliktniveau. Die letzten beiden Hypothesen beziehen sich auf die informelle Interaktion. Da wissen wir aber noch nicht, wie wir das erheben können. Wir können es jedenfalls nicht quantitativ erheben. Jetzt planen wir eine quantitative Studie für die ersten vier Hypothesen, weltweite Erfassung des Ganzen für die Gegenwart. Hauptsächlich wollen wir dann die formelle Integration in Verfassungen und normalem Recht erheben. Was wollen wir erklären? Das wissen wir schon. Womit erklären wir? Mit der Bedeutung traditioneller Governance und eben mit der formellen Integration. Und dann vermuten wir natürlich nicht, dass traditionale Governance allen Konflikt und alle Demokratieprobleme erklärt, sondern es gibt eine ganze Menge andere Variablen, die man dann hereinnehmen wird. Geplant sind dann auch wiederum im Anschluss qualitative Studien, Länderstudien. Die sind aber noch völlig unscharf und das ist der schöne Vorteil beim COSELEC-Projekt. Man muss es eben nicht so genau festlegen im Vorhinein, was man machen möchte. Entweder wir machen ein sogenanntes Nested Design, das heißt, wenn wir eine quantitative Analyse vorliegen haben, dann schauen wir uns bestätigende Fälle oder Ausreißer an. Wir machen vielleicht ein Fallvergleichsdesign, wahrscheinlich eher nicht. Oder wir versuchen sehr stark eben auf einer niedrigeren Ebene mal die informelle Integration zu erfassen, zum Beispiel mit netzwerkanalytischen Methoden. Und wir schauen uns auch diese Geschichte mit der Entwicklung nochmal an, die ansonsten in dem Projekt keine große Rolle spielt. Das ist offen. Also wir wollen erst einfach die Ergebnisse des quantitativen Teils abwarten. Im Moment sitzen wir am Beginn der quantitativen Studie und wir stolpern über alle Arten von konzeptionellen Problemen. Ja. Was ist Governance? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was ist traditional? Was verstehen wir denn eigentlich unter einem modernen Staat? Ja. Es zeigt sich halt schon, dass die nicht passen. Nur hier ein paar Beispiele, die eben von den zwei Personen, die damit im Moment beschäftigt sind, Frau van der Haar und Frau Beer, dann aufgebracht werden, wenn sie jetzt in die Verfassungen schauen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich mit den europäischen Monarchen, wenn wir die kodieren sollen? Ja, was ist jetzt mit solchen Staaten, die als Staaten eben nicht modern sind. Ja. Wie gehen wir eigentlich damit um? Da haben wir nämlich keinen Dualismus dann. Ja. Wie gehen wir mit dem Scharia-Recht um? Was macht man mit den Kastensystemen? Andere Fragen, ethnische Minderheiten, ist das jetzt schon irgendwie Integration von traditioneller Governance, wenn eine Verfassung sagt, da gibt es besondere Rechte für ethnische Minderheiten? Wissen wir noch nicht. Alternative Konfliktregelung, das taucht mehr und mehr in Verfassungen auf als eine Möglichkeit. In vielen Staaten bezieht sich das genau darauf, nämlich auf die traditionale Konfliktregelung. Aber es steht nicht da, wir wissen es nicht. Also Sie sehen, wir haben alle möglichen Probleme der Operationalisierung im Moment und alle möglichen Probleme der Definition und Konzeptionalisierung. Und auch wenn mir das vorher durchaus klar war, dass man da ganz schön in was reinlaufen wird, wollte ich mich ja davon nicht abschrecken lassen. Und jetzt ist eben der Challenge da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Irgendwie werden wir die Dinge lösen. Als Zusammenfassung, ich finde es faszinierend als Gegenstand, ich finde es unglaublich spannend und eben auch, wenn man dann, ich bin jetzt erst am Montag aus Kenia zurückgekommen, wenn man da hingeht und diese Interviews macht und sich auch dann, wir fühlen uns bestätigt in all dem, übrigens auch mit den Begrifflichkeiten, ja, wir fühlen uns sehr bestätigt, da ist was, ja, aber man weiß nicht so richtig, was da ist. Es gibt wenig systematische Erkenntnis und es ist einfach eine große Herausforderung, konzeptionell, theoretisch, aber auch empirisch. Wie kriegt man das eigentlich alles erfasst und gemessen und verarbeitet, sodass man dann nachher irgendwann mal diese Kausalfragen, die ja am Anfang stehen, dass man einen Beitrag zur Beantwortung leisten kann. Vielen Dank.
Am 12. Juni 2013 hat die Politikwissenschaftlerin Katharina Holzinger an der Uni Konstanz ihr derzeitiges Forschungsprojekt der Öffentlichkeit präsentiert. Sie sprach über traditionale Governance und moderne Staatlichkeit.
D-Radio Wissen. Hörsaal.